Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Bei uns geht es heute um die Longlist für den Deutschen Buchpreis, über die ich mit meinem Kollegen Carsten Huck gesprochen habe. Wir stellen einen der Romane vor, die auf der Longlist stehen. Und wir schauen auf ein Sachbuch, das erklärt, wie in Russland schon immer mit Essen Politik gemacht wurde. Im Studio ist Nora Karches. Mitte, Ende August beginnt die Zeit, auf die wir in der Redaktion alle gespannt sind. Die Zeit der vielen Preise. Der Literaturnobelpreis, der Deutsche Buchpreis. Um den Literaturherbst einzuläuten, wollen wir heute auf die Longlist des Deutschen Buchpreises schauen. Denn seit heute Morgen um 10 Uhr ist bekannt, welche 20 Bücher nominiert sind. Ich habe mit meinem Kollegen Carsten Huck gesprochen und ihn als erstes gefragt, bei welchen Büchern sagen Sie, die mussten drauf sein auf dieser Liste? Das war erwartbar, eben weil diese Bücher Spitzentitel waren in der letzten Zeit.
Ja, es gibt da eine Handvoll. Das sind vor allen Dingen Neuerscheinungen, gar nicht so sehr aus der letzten Zeit. Was mich nicht überrascht hat, ist ein Titel aus dem Januar, Iris Wolf, Lichtungen. Da konnte man davon ausgehen, dass der auf jeden Fall auf dieser Liste sein wird. Jetzt gerade erschienen ist im Sommer Nora Bosson, Reichskanzlerplatz, oder eben Michael Köhlmeier. Das ist ein Autor, der ein wunderbarer Erzähler ist und der natürlich schon dieses Erzähltalent seit vielen Jahren unter Beweis gestellt hat. Also, dass der auch drauf ist, überrascht mich nicht und ich denke, das ist auch wohl verdient.
Jetzt haben Sie gesagt, das hat Sie nicht überrascht. Gab es Überraschungen für Sie bei den Titeln, die dabei waren?
Ja, es gab ein paar Namen, wo ich dann auch selber nochmal mich kundig machen musste, weil die haben mich dann tatsächlich überrascht. Timon Karl Kaleta mit Heilung. Das ist ein junger Mann, der seinen zweiten Roman jetzt geschrieben hat. 2021 hat er in Klagenfurt den Dreisat-Preis bekommen. Das ist die Geschichte eines Mannes, der Schlafstörungen hat und der eine Krise hat und der sich in ein Schweizer Spa, in ein Bergdorf zurückzieht, da einen Doktor trifft, der mit ihm zurück in die Kindheit geht. Also man könnte sagen, es ist vielleicht eine Zauberberg-Persiflage. Das ist irgendwie eine obskure Geschichte. Da dachte ich, naja, interessant, also dass da eine Jury sich zusammengefunden hat, diesen Titel auf die Longlist zu setzen. Oder eben Doris Wirth, die Schweizer Schriftstellerin, findet mich, die auch eine Geschichte erzählt von einem Mann in der Krise, der aus seiner Familie aussteigt mit Mitte 50 und in den Wald geht, seinen Personalausweis wegschmeißt und sich verbuddelt und eben auch eine andere Art Leben sucht. Kannte ich auch nicht. Also insofern ist da aber eine thematische Ähnlichkeit. Das finde ich interessant.
Wenn wir mal schauen auf die übrigen Titel, welche inhaltlichen Schwerpunkte gibt es da? Was lässt sich da ausmachen?
Ja, die Jury-Sprecherin Natascha Freundl hat gesagt, es geht um die Magie des Erzählens. Also sie hätten Titel gesucht, die Vorstellungskraft auch sprengen würden, die neue Arten von Realität auch literarisch darbieten. Das finde ich ganz interessant. Also diese Longlist ist tatsächlich das Ergebnis einer Entdeckungsreise durch die Gegenwartsliteratur. Und da gibt es verschiedene Modelle. Also manche erzählen sehr klassisch, andere sprengen eben einen klassischen Erzählrahmen. Stefanie Sargnagel, die Österreicherin, die eigentlich eher Kolumnen geschrieben hat. Ja, die kleinen Texte von Maren Kames, die vor allen Dingen Lyrikerin ja ist und da eine Form findet, die vielleicht doch etwas anderes ist als so ein erzählerisches Schwergewicht wie Michael Köhlmeier oder Nora Bosson, die also da sehr traditionelle, klassische Formen verwenden.
Wenn wir schauen ein wenig auf die Verlage, die jetzt sich freuen dürfen, weil ihre Bücher nominiert worden sind, es gibt wenig, das fällt auf, ja, kleinere Verlage. Also es gibt bei den unabhängigen Verlagen jetzt den Hansa Verlag, CH Beck, das sind aber ja schon die größeren Player eigentlich. Von den kleinen Verlagen haben wir eigentlich nur den Droschel Verlag aus Österreich und den Geparden Verlag aus der Schweiz auf der Liste. Ist das in Ihren Augen ein Manko?
Ich glaube nicht, weil der Buchpreis ist ja jetzt nicht unbedingt ein Preis für Verlage. Also es fällt auf, tatsächlich, es ist kein deutscher Indie-Verlag oder kleinerer Verlag dort auf dieser Longlist zu finden. Aber Das als Manko zu bezeichnen, halte ich für übertrieben. Es ist eine Bemerkung, man kann es feststellen. Aber letztlich, finde ich, muss man da auch nicht immer wieder abwägen und in Verhältnisse gehen und sagen, so und so viel Kleine, so und so viel Große, so und so viel Männer, so und so viele Frauen oder so viele Menschen mit Migrationshintergrund. Und also das, finde ich, ist ein falsches Kriterium, um an Literatur ranzugehen. Es geht hier, das ist mein Gefühl, tatsächlich um erzählerische Qualität, um Texte. Und da finde ich diese Liste eigentlich doch ganz anschaulich und sehr brauchbar.
Ich werde Sie jetzt nicht fragen, welcher Titel den Preis dann bei der Frankfurter Buchmesse bekommen wird. Aber ich möchte vielleicht doch fragen, ob es ein Buch gibt, bei dem Sie sagen, diesem Titel, dem würde ich es besonders wünschen.
Ich wünsche es natürlich allen, also weil es ist einfach nur gut für die Literatur und es wird ein Publikum geben für den Gewinner. Ich hoffe, es wird ein Publikum geben, auch jetzt für diese Long und dann die Shortlist. Ich möchte auch nicht sagen, dass es einen Favoriten gibt. Also ja, Clemens Meyer, der auch schon mal in diesem Verfahren war vor vielen, vielen Jahren, das ist sicherlich ein Roman, über den man nicht, an dem man nicht vorbeikommen kann. Also da könnte ich mir vorstellen, dass er ein heißer Kandidat auch für die Shortlist ist. Es ist interessant, dass eben Clemens Meyer auch einen großen historischen Rahmen aufmacht. Also es geht bei vielen dieser ausgewählten Titel um historisch-politische Themen und die Autoren gehen zurück und Autorinnen in die Vergangenheit, um etwas in Erfahrung zu bringen über unsere Gegenwart. Das fällt zum Beispiel auch an dieser Liste auf. Dana von Suffrin, die eine Familiengeschichte erzählt, aber da geht es auch um das Verhältnis von Deutschen und Juden. Es geht um Heimat. Also diese Themen sind auf dieser Liste zu finden. Es sind auch viele Titel nicht zu finden, Autoren, Autorinnen. Also man könnte sagen, die berühmte Frage, die Sie jetzt nicht stellen, aber was fehlt denn, beantworte ich jetzt einfach mal so. Es fehlt natürlich Katharina Winkler, die eine Missbrauchsgeschichte erzählt, obwohl das Thema in einem anderen Roman auf dieser Liste vorkommt. Es fehlt Katja Oskamp, Katja Lange-Müller, Eckhard Nickel mit Punk. Also das wären Titel, die man auch meines Erachtens hätte draufsetzen können. Aber insgesamt muss ich sagen, bin ich eigentlich mit dieser Longlist als Angebot für Lektüren und für Formen der Welterfassung und für Qualität des Erzählens ganz zufrieden.
Carsten Huck, danke für das Gespräch.
Gerne.
Der Deutsche Buchpreis wird in diesem Jahr zum 20. Mal vergeben. Am 17. September erscheint die Shortlist, auf der da nur noch 6 Titel stehen werden. Und die Entscheidung, die fällt am 14. Oktober. Ulla Lenze, das ist einer der Namen, die sich auf der Longlist des Deutschen Buchpreises finden. In ihrem neuen Roman Das Wohlbefinden stellt die Autorin 3 ganz unterschiedliche Frauenfiguren ins Zentrum. Marie Schöss hat ihn gelesen.
Denkbar bodenständig beginnt dieser Roman mit einer Frau auf Wohnungssuche. Vanessa kann sich das Leben in Berlin nicht mehr leisten, darum steht sie jetzt in Beelitz, hofft immerhin hier eine Bleibe zu finden. Die ersten Seiten also eine typische Szene der Gegenwartsliteratur samt Eigenbedarfskündigung und Sozialneid. Aber für Ulla Lenze ist der realistische Ausgangspunkt bloß ein Sprungbrett. Beelitz nutzt sie als Schwellenort, eine Art literarische Drehscheibe, die sie von einer Geschichte einer Zeit in die andere springen lässt. Denn just dort, wo Vanessa auf ihren Makler wartet, hoffte ein Jahrhundert zuvor ihre Urgroßmutter, eine Schriftstellerin, auf neuen Stoff. Hier recherchierte sie, Johanna Schellmann, neugierig auf die Arbeiterinnen, die in den Heilstädten Beelitz mit Schlammbädern und üppigem Essen fit gemacht wurden für die nächste Runde Fabrikarbeit. Und vielleicht, das immerhin denkt Vanessa, ist sie ihnen damit näher als der eigenen Urgroßmutter.
Am Alexanderplatz stieg sie um in die U8. 7 Stationen später stieg sie im Wedding aus. Hier kamen die meisten her, die damals in Beelitz genesen sollten. Arbeiterviertel. Hier wohnte sie, ausgerechnet. Ihre berühmte Urgroßmutter hatte in Dahlem gewohnt. Villa, Garten und alles. War Vanessa eine Arbeiterin? Was war man heute, wenn man unterbezahlt in Büros aus Beton und Holz saß und mittags eine Bowl mit Avocado, Reis und Edamame aß?
Bei dieser Konstellation, Urgroßmutter und Urenkelin alternierend erzählt, belässt es Ulla Lenze aber nicht. Sie spielt Vanessa ein verschollenes Manuskript ihrer Urgroßmutter zu, das die Anna-Geschichte erzählt und die dritte zentrale Figur einführt. Anna, Arbeiterin, Seherin und bald schon eine Art spirituelle Muse der Schriftstellerin.
Johanna betrachtete die Frau, die nun direkt vor ihr stand. Die schmale Nase verlieh ihrem Gesicht einen vornehmen Ausdruck, zugleich etwas Frivoles. Das hatte vielleicht mit den Augen zu tun. Es war kein selbstbeherrschter Damenblick und auch nicht der stumpfe Blick der Arbeiterinnen. Nein, der Blick flatterte und zuckte und war lebendig. War sie wirklich verrückt, so wie Blomberg sagte? War sie wirklich gestorben und wieder auferstanden?
Inhaltlich sind die Ambitionen also groß, die Themen gewichtig, die Figuren weit voneinander entfernt und das heimliche Zentrum des Romans, der Glaube an Übernatürliches, ohnehin eine erzählerische Herausforderung. In der Form aber entscheidet sich Ulla Lenze für ein oft getestetes Erzählverfahren und damit gegen jedes Risiko. Sie nutzt Vanessa für ihren erzählerischen Rahmen. Diese führt in die Geschichte ein, ihre Spurensuche ermöglicht die kleinen Spannungsmomente. Sie ist den Lesenden stabile Identifikationsfigur und unterbricht die Geschichte der Urgroßmutter, wenn sie zu schräg wird.
Das war dann also der Netflix-Moment. Der Moment, wo sie bekleidet in den Pool steigen, um eine seelische Ausnahmesituation anzuzeigen. Vanessa legte das Manuskript beiseite. Am Rand standen Bleistiftbemerkungen. Braucht mehr Klarheit, weniger Behauptung. Was war da wirklich geschehen zwischen den beiden Frauen? Was verheimlichte sie? Um was ging es wirklich?
Ein wenig mutlos ist diese Erzählkonstruktion, weil Ulla Lenze so beides haben kann. Den hohen Ton, den Glauben, das Ironie- und Spielfreie in Johannas Passagen und das kritische, bohrend Fragende, wenn die Erzählstimme zu Vanessa springt. Was sich gegen die Geschichte der Urgroßmutter, gegen den Ton ihres Manuskriptes einwenden ließe, wendet also immer schon Vanessa ein. Einige Romane, gerade in der Postmoderne, arbeiten mit so einem Kniff, um mit gewichtigen Ideen zu jonglieren, ohne dafür haftbar gemacht zu werden. Vanessa erfüllt diese Funktion meisterhaft. Ebenso der Student, der mit Johanna über ihre Texte spricht.
Das ist überhaupt nicht gut. Ihr Verlag hat recht. Viel zu rührselig und selbstherrlich.
Vanessas Funktion für die Erzählung ist insofern enorm. Eine lebendige Figur aber wird nicht aus ihr. Und genau damit verpasst Ulla Lenze die größte Chance, die in diesem Roman steckt. Denn einige spannende Fragen verbinden die drei Frauen. Was verhindert Wohlbefinden damals und heute? Und kann das vorübergehende Wohlbefinden, können Heilstätten, Yogapausen die Wut verhindern, die gesellschaftlichen Wandel initiieren würde? Wie kommt es, dass man offen ist für einen Glauben, für Okkultismus und Geisterglaube oder Yoga-App und Bauchatmung? Um diese Themen aber in ihrer historischen Situiertheit zu durchdringen, hätte auch die heutige Frauenfigur Gewicht bekommen müssen. Sie hätte nicht nur Interesse für die Geschichte der anderen wecken, sondern selbst interessieren müssen.
Marisches war das über Ulla Lenzes Roman »Das Wohlbefinden«, Klett-Cotta, 336 Seiten, 25 Euro. Der polnische Journalist Witold Schabowski, Jahrgang 1980, hat in seinem Heimatland viele Reportagen veröffentlicht, die auch in Buchform erschienen sind. Bevor er in den Journalismus gegangen ist, hat er in Kopenhagen als Koch gearbeitet. In dem Buch, das jetzt auf Deutsch von ihm erscheint, geht es um das Kochen und die Politik. Die Köche des Kreml heißt sein Buch, das Melanie Longerich vorstellt.
Heute wäre das Schreiben dieses Buches nicht mehr möglich, schreibt Witold Schabowski im Vorwort seines Buches »Die Köche des Kreml«. Denn als das Buch des polnischen Journalisten veröffentlicht wurde, war der russische Angriffskrieg auf die Ukraine bereits im Gange.
Ich habe »Die Köche des Kreml« nur zu Ende bringen können, weil sich niemand in Wladimir Putins Land vorstellen konnte, dass die Mechanismen der Macht Putins und die seiner Vorgänger so gut anhand der Küche dargestellt werden können.
Es ist bereits Witold Schabowskis zweites Buch in diesem Stil. Beim ersten, mit dem Titel »Wie man einen Diktator satt bekommt«, schaute er den Köchen von Pol Pot, Fidel Castro oder Saddam Hussein in die Töpfe und ließ gleichzeitig eine Art kulinarisches Porträt des 20. und 21. Jahrhunderts entstehen, das die Architektonik der Tyrannei gleich mitlieferte. Und nun also schaut Schabowski, der mit Anfang 20 selbst als Koch in Kopenhagen gearbeitet hat, bevor er als Reporter zur polnischen Tageszeitung Gazeta Wyborcza wechselte, nun also schaut Schabowski in russische, sowjetische und wieder russische Geschichte vom Ende der Zarenzeit bis heute.
Wladimir Putin machte einen großen Fehler, als er in die Ukraine einmarschierte. Einen Fehler, der ihn seine Macht und vielleicht sein Leben kosten könnte. In Russland werden Diktatoren schon lange nicht mehr von der Straße gestürzt, sondern durch Palastintrigen, an denen Dienstpersonal, Leibwächter, Köche, Chauffeure beteiligt sind. Vielleicht sitzt der Koch, der ein paar Tropfen Gift in Putins Suppe träufeln wird, bereits im Kreml.
Anhand von 18 Menüs lässt der Autor Köchinnen und Köche, deren Nachkommen, aber auch andere eng involvierte Geschichten erzählen. Vom letzten Koch des Zaren, von Lenin, der ein Leben lang unter Magen- und Verdauungsproblemen litt. Stalin war es dann, der begann, mit Nahrungsmitteln Politik zu machen. Und Schabowski legt anhand des Holodomor nahe, von wem Putin sich abgeguckt haben könnte, die Welt mit der Blockade von ukrainischen Getreideschiffen zu erpressen. Dieses Kapitel über den großen Hunger, mit dem Stalin 1932 bis 1933 die Sowjetukrainer geißelte, um die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft durchzusetzen, ist ihm besonders eindrücklich gelungen. Die über 90-jährige Vera Mordko erzählt ihm ihre traumatischen Kindheitserinnerungen. Und sie hatte noch Glück. Ihre Mutter arbeitete als Köchin der Kolchose.
Frau Vera erzählt weiter: Die meisten, die in der Kolchose arbeiteten, überlebten dank ihrer Suppe. Aber meine Mama hatte schließlich Kinder zu Hause. Sie musste auch an uns denken. Und als uns niemand sehen konnte, gab sie uns 3 kleine rote Rüben. Nehmt sie mit nach Hause, Kinder. Ich koche euch auch eine Suppe. Ich schäme mich, das zu erzählen, aber wir waren so hungrig und 3 rote Rüben in einer Zeit des Hungers waren einfach unglaublich verlockend. Und dann aßen wir die Rüben einfach auf. Abends kam unsere Mutti aus der Kolchose nach Hause. Als sie herausfand, dass wir sie aufgegessen hatten, schrie sie uns nicht an oder schlug uns. Sie fing nur an zu weinen. Sie weinte so schrecklich, weinte und weinte, und ich hatte Angst, dass sie nie mehr aufhören würde.
Aber Schabowski widmet sich auch dem üppigen Essen und wie man damit Ziele erreicht. Auch hier war es Stalin, der die Maßstäbe setzte. Wie der Autor am Festessen beschreibt, das der sowjetische Diktator für die Sieger des Zweiten Weltkriegs anlässlich der Konferenz von Jalta ausrichten ließ. Sein georgischer Koch Sascha servierte Truthahn mit Soße aus Quitten und Orangen und Wolfsbarsch in Champagnersoße.
Stalin weiß bereits, welchen Eindruck üppig gedeckte Tische auf seine Gäste machen. Hier in Jalta bekommt Roosevelt nun einen riesigen sowjetischen Truthahn geschenkt. Es war Sascha gewesen, der Stalin daran erinnert hatte, dass man in Georgien jemanden, den man mit seinem Reichtum beeindrucken wollte, an seinen Tisch einlud. Stalin hat in Jalta schließlich alles herausgeholt, was er sich vorgenommen hatte.
Auch die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl schildert Witold Schabowski aus Sicht von Betroffenen, ebenso wie die sowjetische Invasion in Afghanistan. Bei der ersten lässt er die Kantinenköchin erzählen, bei der zweiten die Truppenköchin, Mama Nina genannt. Sie wird begreifen, dass es sich, anders als die sowjetische Propaganda damals schon behauptete, nicht um eine friedliche Intervention in einem befreundeten Land handelte, sondern um Krieg. Eine Erkenntnis, die Hoffnung mache, umschreibt es Witold Schabowski und die er auch bei der russischen Bevölkerung hinsichtlich der Ukraine nicht aufgebe. Einen besonderen Seitenhieb auf den amtierenden russischen Präsidenten hat er sich dann bis zum Schluss aufgehoben. Nämlich die Geschichte von Putins Großvater Spiridon, der angeblich für Rasputin gekocht hatte und auch für Lenin und Stalin. Dieses Gerücht hatte Putin selbst vor seiner ersten Präsidentschaftswahl gestreut, als großartigen Werbegag, weil er so in seiner Biografie Epochen vereinen könne, wie Schabowski schreibt, für die die Russen, trotz all des Bösen, das damals geschehen sei, ein nostalgisches Faible hätten.
Die Geschichte von Spiridon Putin ist vielleicht das schönste Beispiel dafür, wie russische Propaganda hinter den Kulissen funktioniert. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Geschichte wahr ist oder nicht. Wichtig ist, dass die Menschen daran glauben.
Wer schon bei den Köchen der Diktatoren gerne mit an der Herdplatte stand, wird Schabowskis Köche des Kreml lieben. Ein gekonnt recherchiertes, beeindruckend leicht erzähltes Buch über die schwere Kost der russisch-sowjetischen Geschichte.
Melanie Longerich über Witold Schabowski. Die Köche des Kreml, wie Russland mit Essen Politik macht. Übersetzt hat Paulina Schulz-Gruner, Katapult Verlag, 432 Seiten, 26 Euro. Das war der Büchermarkt. Hier geht es gleich weiter mit Forschung aktuell, wo es heute um Fragen der Raumfahrt geht. Am Mikrofon war Nora Karches.